Ja, was darf's kosten, das Christsein? Darum geht's heute Abend auch ein bisschen in einem Gleichnis, was man gar nicht so oft in Predigten erwähnt hört. Genau die Geschichte davor und die Geschichte danach, die Gleichnisse, die kennt man eigentlich sehr gut, wenn man lange als Christ schon unterwegs ist. Davor die Geschichte, da geht es um den verlorenen Sohn. Wer von euch kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn? Ja, so viele, genau. Danach geht es um den Lazarus und der Reiche und der Arme. Der Lazarus, der vor der Tür des Reichen sitzt. Und genau mittendrin ist eine Geschichte, die sehr schwer zu verstehen und auszulegen ist. Und um die geht's heute Abend. Der trickreiche Manager oder in der Hoffnung für alle heißt es der durchtriebene Verwalter. Also eine verruchte Person, mit der wir uns heute Abend beschäftigen. Nicht zur Nachahmung empfohlen, da kommen wir gleich noch drauf, sondern es geht darum, Jesus erzählt eine Geschichte, um deutlich zu machen, naja, was, das werden wir gleich noch rausfinden. Da müsst ihr noch ein bisschen zuhören und nachdenken. Denn ganz so einfach ist das nicht. Ich habe in der Vorbereitung, ich bin jetzt für Roland eingesprungen, wir haben getauscht. Er wird am 30. predigen, ich predige heute Abend. Deswegen mache ich jetzt heute dieses Thema. Und als ich mich da jetzt mit beschäftigte, habe ich überlegt, ich gucke mal in Kommentare rein. Da stand gleich im ersten Kommentar, den ich öffnete, das ist eine der schwierigsten Geschichten in der Bibel. Und ich dachte, naja, schön, danke, dass ich da jetzt heute Abend drüber reden darf. Aber mal gucken, was rauskommt. Vielleicht gibt's ja auch Gesprächsstoff für euch hinterher, dass ihr nochmal zusammensitzt und diskutiert, wie das jetzt wirklich gemeint war, diese Geschichte. Eine spannende Geschichte jedenfalls. Der durchtriebene Verwalter. Ich habe es mal der kluge Manager genannt, vielleicht etwas freundlicher. Es geht um Umgang mit Besitz, um die Verantwortung, die wir haben für das, was wir besitzen. Ein heißes Eisen und ich hoffe, dass es heute Abend ein wenig euch auch berührt. Denn man kann da auch sehr abgeklärt mit umgehen und auf die noch reicheren verweisen, die jetzt endlich mal diesen Text hören sollten. Aber eigentlich sind wir heute Abend gemeint, genau die, die wir hier sitzen. Vielleicht eine kurze Entschuldigung an alle, die heute zum allerersten Mal da sind, unsere Gäste sind. Das ist nicht unser Thema jeden Donnerstag, aber heute muss es mal sein. Heute ist es mal dran. Die Geschichte steht in Lukas 16. Wer eine Bibel dabei hat, kann das mal aufschlagen und mitlesen. Ich lese erst mal vor von Vers 1 bis Vers 7. Danach, also nach der Geschichte vom verlorenen Sohn, wo Jesus den Pharisäern erzählt, wie unendlich groß seine Barmherzigkeit ist. So wie der Vater den Sohn, der weggelaufen ist, das ganze Geld verprasst hat, mit Liebe wieder aufnimmt, so nimmt Gott jeden Menschen auf, der zu ihm kommt. Ohne Vorwürfe, ohne Vorhaltungen, ohne Vorbedingungen, bedingungslos und umfassend mit Haut und Haaren, mit allem, was man an schlechten Eigenschaften an sich hat. So nimmt Gott uns an, weil er Sünder liebt. Danach erzählte Jesus seinen Jüngern, also nicht den Pharisäern, sondern denen, die mit ihm leben, an ihn glauben, seinen Jüngern folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Das ist nichts Ungewöhnliches. Als er entdeckte, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Endgültiger Schlussstrich, keine Chance mehr, was zu verändern. Die Entlassung hat er schon auf dem Schreibtisch. Er hat seinen Arbeitgeber betrogen und das ist die Quittung. Er soll nur noch die Abrechnung servieren. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Jetzt kommen sehr interessante Selbstbeschreibungen, Selbsteinschätzungen. Ein Feld umgraben kann ich nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Ich muss ihm 500 Fass Olivenöl geben, antwortete der Mann. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter. Trage 50 ein. Und wie hoch sind deine Schulden? Fragte er einen anderen. Ich schulde deinem Herrn 100 Sack Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreibe 80, forderte er ihn auf. Was für eine merkwürdige Geschichte. Will Jesus uns jetzt zum Betrug auffordern und sagen, na ja, wenn es nicht so ganz hinhaut, lass mal fünfe gerade sein, irgendwie kann man das ja noch hinbiegen, versucht mal so ein bisschen zu tricksen, seid nicht so dumm, man muss ja auch im Leben durchkommen, wenn man allzu geradlinig ist, kommt man nicht weit, ihr kennt solche Sprüche, wenn man keine Kompromisse eingeht, dann kann man auch kein Ziel erreichen, muss ja nicht alles so genau nehmen. Die Christen sind sowieso immer so eng. Eigentlich könnte man es sich doch viel besser gehen lassen. Warum machen die sich immer so schwer? Will Jesus uns auffordern, jetzt auch solche Tricks anzuwenden? Was ist eigentlich in dieser Geschichte dran? Mein erster Punkt, eine Hand wäscht die andere. Ein breit bekanntes Sprichwort, eine Hand wäscht die andere. Und das ist genau das, was der Verwalter hier macht. Er sagt sich, okay, ich gebe den anderen was, dann geben die mir was. Also so ein Tauschhandel. Ich erlasse denen ihre Schuld und dann bin ich bei denen ein gern gesehener Gast später mal. Wenn ich dann selber nichts mehr habe, dann kann ich mich bei denen einnisten. Zumindest verbindet uns die gemeinsame Betrügerei, das schlechte Gewissen. Ist ja auch ein guter Kompagnon oder eine gute Wiese, auf der was an Gemeinsamen wachsen kann. Wenn man gemeinsames schlechtes Gewissen hat, fühlt man sich ja gleich besser. So sieht er es vor, er hat für seine Zukunft gesorgt. Er will diesen Vertrauensbruch ein Stück weit vertuschen, aber er will sich auch noch sein Schäfchen ins Trockene bringen. Er will eigentlich noch dafür sorgen, dass er gar nicht leer ausgeht. Seine Kündigung, wie gesagt, hat er schon. Ob diese Rechnung aufgeht, kann man sich Freundschaften erkaufen und ergaunern? Wie ist das, wenn reiche Menschen plötzlich nicht mehr reich sind? Und dieser Verwalter war bestimmt reich, so wie er mit dem Eigentum seines Chefs umgegangen ist, hat er sicherlich auch einiges in die eigene Tasche gesteckt. Ihm ging es nicht schlecht. Dumm war er auch nicht, aber anscheinend etwas faul. Denn er sagt, ein Acker umgraben kommt für mich nicht in Frage. Also jetzt irgendwie körperlich arbeiten, nö, mache ich nicht. Warum sollte ich? Und stolz ist er auch, betteln will er auch nicht. Also muss er betrügen, sonst kommt er zu nichts. Geld zieht Geld an. Reiche Freunde suchen sich andere reiche Freunde. Und meistens versucht man mit denen mitzuhalten, die noch ein bisschen mehr haben als man selbst. Aber was ist, wenn dieser Reichtum über Nacht plötzlich aufhört? Hat man dann wirklich Freunde fürs Leben gewonnen durch die gemeinsamen Partys, die man schmeißt, durch den Vergleich der Autos auf dem Parkplatz oder durch das gemeinsame Golfspielen? Was bleibt von der Beziehung, wenn das Geld weg ist? Ich würde sagen, aus meiner Menschenkenntnis und dem, was ich so in den Medien auch mitkriege, wer kein Geld mehr hat, ist auch schnell out. Ist auch schnell am Rande der Gesellschaft. Wird nicht mehr so schnell eingeladen, ist nicht mehr so schnell dabei, wenn die Reichen sich treffen. Ich glaube nicht, dass da noch Loyalität zu erwarten ist, wenn jemand ohne etwas dasteht. Was erwartet sich dieser Verwalter davon, dass er mit den Leuten solche Deals macht? Er will seine Zukunft noch ein Stück weit absichern, indem er seinen Chef noch mehr betrügt. Irgendwie hat er es nicht verstanden, dass das, was er da verwaltet, nicht sein Eigentum ist. Ich weiß nicht, ob er den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum kennt. Habe ich, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen. Als wir das Christhaus gekauft haben, als Christustreff damals, waren wir schon Besitzer des Hauses, aber wir waren noch nicht im Grundbuch eingetragen. Das hat noch länger gedauert, waren also noch nicht Eigentümer. Eigentum heißt, es ist und bleibt wirklich meins, außer ich verkaufe es oder verspiele es oder verschenke es. Besitz heißt, es ist für eine Zeit meins, es ist noch nicht wirklich endgültig rechtlich meins, aber ich habe schon das Nutzrecht, ich kann es schon gebrauchen, ich kann schon was damit anfangen. Für uns war das damals eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wir von dem Moment an schon die Miete des Hauses bekamen als Besitzer, aber noch nicht die Schulden bezahlen mussten, weil wir noch nicht Eigentümer waren. Das war eigentlich ganz praktisch. Hätte eigentlich dabei bleiben können, finde ich. Es wäre ein guter Deal gewesen. Eigentum bringt ja auch Verantwortung mit sich. Besitz heißt, mir ist etwas anvertraut. Für eine Zeit. Diesem Verwalter waren Gelder anvertraut, die ihm nicht persönlich gehörten. Und das hat er nicht kapiert. Er ist mit den Sachen so umgegangen, als wäre es sein Eigentum. Als könnte er jetzt mal eben locker entscheiden, naja, mach mal aus 150 und mach mal daraus 80 und kein Problem, er hat's ja. Ich war jetzt 3 Wochen in der Kur und an meinem Tisch saß in der letzten Woche eine Frau, die bei Edeka arbeitet, nicht in Marburg. Also keine Verwechslung, keiner muss jetzt irgendwie Angst haben, dass ich über ihn was erzähle. Die hat beim Essen jedes Mal irgendeine Story von einem Ladendiebstahl erzählt. Eine 14-Jährige, eine 60-Jährige, ein alter Herr, die alle so beim Einkaufen mal was daneben einstecken. Und sich erst dann schuldig fühlen, wenn sie erwischt werden. Ganz interessant, wie unser Gewissen funktioniert mittlerweile in unseren Breitengraden. Das war mal anders, da hatte man mal ein Gewissen. Heutzutage ist es eher so, der Dumme ist der, der sich erwischen lässt. Nicht der, der seine eigenen Grenzen übertritt. Es gehört ja niemandem. Oder Edeka hat ja genug davon. Ob ich da jetzt einen Mascara-Stift mitnehme, da stehen ja noch 30 andere, was soll's. Aber sie hat mir auch mal erzählt, was für Schäden das in so einem Geschäft sind, wie sich das summiert im Laufe eines Monats. Und wie das auch wirklich Arbeitsplätze manchmal gefährdet, weil solche Filialen dann ja auch Probleme kriegen, wenn nicht genug Umsatz kommt, wenn zu viel verschwindet. Von Testklauern, die dann kommen und das ausprobieren, autorisiert vom Eigentümer mal ganz abgesehen. Das gibt's ja auch noch, dass dann Testklaus gemacht werden. Aber alleine die Tatsache, dass man nicht unterscheiden kann, was gehört mir und was gehört einem anderen, ist schon ein Problem in unserer heutigen Zeit. Und dieses Problem hatte der Verwalter auch. Das, was ihm anvertraut war, war plötzlich sein Eigentum geworden. Und er ist damit umgegangen, als würde es ihm selbst gehören. Und er kauft sich sogar damit noch Freunde. Er sichert sich damit sogar noch seine Rente sozusagen. Wenn er dann arbeitslos ist, hat er wenigstens ein Dach über dem Kopf und kann bei dem einen oder bei dem anderen sagen, hier, du schuldest mir noch was. Die 20 Sack, die gehören mir eigentlich. Jetzt her damit. Sonst sage ich es meinem ehemaligen Chef und dann hast du ein Problem. Warum erzählt Jesus so eine Geschichte? Eigentlich kennen wir es ja von ihm, dass er schöne Geschichten erzählt, ermutigende, herausfordernde Geschichten, die aber so übertragen werden können, 1:1, wo wir sagen, okay, das bin ich, die Guten, das bin ich, ne? Die Schlechten, das sind die anderen. Und hier sollen wir jetzt plötzlich denken, der Verwalter, das bin ich. Was habe ich denn mit dem Verwalter gemeinsam? Genau das ist der Punkt meiner Predigt. Vielleicht habe ich mehr mit ihm gemeinsam, als mir bewusst ist. Was ist eigentlich mit dem, was ich besitze? Ist das mein Eigentum? Oder sehe ich, dass es mir anvertraut ist von Gott? Dass Gott mir das in die Hand gibt, was ich zum Leben brauche? Dass Gott mir seine Schätze anvertraut, damit ich sie verwalte, solange ich auf dieser Welt bin? Wie oft versuchen wir mit unseren Schätzen ganz andere Dinge zu tun, unsere Existenz zu sichern? Bis ans Lebensende und darüber hinaus. Und für die Kinder und Enkel und Urenkel auch noch. Das ist auch nicht immer verkehrt und es ist auch nicht grundsätzlich falsch, vorzusorgen. Möchte ich gar nicht sagen. Die Einstellung ist das Problem. Habe ich wie der Verwalter die Einstellung, was ich besitze, gehört mir auch? Oder weiß ich, dass ich nur ein Verwalter bin, von dem irgendwann Rechenschaft gefordert wird. Was hast du eigentlich mit meinem Geld gemacht? Wo ist der Ertrag? Was ist dabei rausgekommen aus deinem Leben, aus dem, was du mit deinem Besitz angestellt hast? Das macht die Geschichte hart, finde ich. Dass hier gesagt wird, davon hängt eine Menge ab. Und ich lese jetzt mal weiter den nächsten Vers. Vers 8. Jesus lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters. Denn die Menschen dieser Welt gehen klüger und geschickter miteinander um als die Menschen, die sich zu Gott bekennen. Jetzt werden plötzlich die Betrüger noch gelobt. Die sind noch besser als wir. Was sollen wir von denen lernen? Bestimmt nicht das Betrügen. Aber das weitsichtige Denken vielleicht. Und darauf komme ich nachher nochmal zurück, wenn es in der Geschichte weitergeht. Was habe ich mit dem Verwalter gemeinsam? Ich muss lernen, zwischen Besitz und Eigentum zu unterscheiden. Überleg doch gerade mal, wie viel Geld du heute Abend in deinem Portemonnaie hast. Wie viel hast du heute Abend dabei? Wer könnte das spontan sagen? Ja, das sind wahrscheinlich die, die nicht ganz so viel haben. Wenn man an seine Scheckkarten denkt, an seine Bankkonten zu Hause, an die Goldschätze, den Klunker. Wie viel besitzt du eigentlich? Und was davon brauchst du wirklich zum Leben? Gott ist ein großzügiger Gott und er leistet es sich, seinen Besitz in unsere Hände zu geben. Das ist ein gewagtes Unternehmen. Es wäre viel besser, er hätte eine himmlische Bank eingerichtet, auf der die Leute abbuchen können, die gerade was brauchen, und Gott würde entscheiden, wer Geld kriegt und wer nicht. Es wäre ein gerechtes System. So gibt er Geld in die Hände von Menschen und muss mit ansehen, wie die sich da draufsetzen. Oder darin baden, wie Dagobert Duck. Ab und zu mal so eine kleine Gelddusche. Sich mal die Konten anschauen und sagen, ach ja, meine Zukunft ist gesichert, ich muss mir keine Sorgen machen. Bis zur Rente komme ich und hinterher auch. Alles klar, kein Problem. Und dann brauche ich dies noch und dann brauche ich das noch. Die Warnung dieser Geschichte, das, was der Verwalter in dieser Geschichte macht, er hat einen Weitblick. Er weiß, dass seine Zeit kommt, in der er Rechenschaft abgibt, dass seine Tage gezählt sind und dass er irgendwie gucken muss, wie geht's denn danach weiter? Was kommt denn nachher noch für mich? Und diese Perspektive vergessen wir oft, wenn wir unseren Besitz anschauen. Nämlich die Perspektive, was bedeutet mein Besitz für das Reich Gottes? Für das, was Gott in dieser Welt tun will? Was hat das miteinander zu tun? Das Geld in meinem Portemonnaie, auf meinem Konto, mit dem, was Gott in dieser Stadt, in dieser Welt tun will? Wie viel von dem, was ich verwalte, behalte ich für mich? Und wie viel gebe ich für andere? Ich lese mal weiter, Vers 9 bis 12. Jesus erklärte seinen Jüngern, die haben es anscheinend auch nicht verstanden, so klug wie dieser Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen, das so viele zum Unrecht verführt. Helft damit solchen Menschen, die eure Hilfe brauchen. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, von Gott einen Platz im Himmel bekommen. Das ist ja noch schwieriger. Ich habe einen Ausleger gelesen, heute Morgen noch, drei verschiedene Auslegungen gelesen. Da bin ich fast vom Fahrrad gefallen. Ich habe es am Fahrrad gelesen. Und dann, also nicht bin ich durch die Stadt gefahren, aber bin ich fast runtergefahren. Ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Da stand nämlich, es war eine englische Auslegung, jetzt nichts gegen Englisch, aber war jetzt kein deutscher Ausleger, den ich jetzt hier zitieren könnte. Ich weiß den Namen nicht mehr. Er sagte jedenfalls, ja, das ist so gemeint, wenn ich jetzt mein Geld gebe, zum Beispiel für eine Bibelübersetzung in Afrika, dann, wenn ich dann in den Himmel komme, dann kommen die Afrikaner alle zu mir und sagen, ach, du bist der, der damals gespendet hat. Wunderbar, ich bin dein Freund. Und du hast dann im Himmel schon Freunde, weil du dein Geld vernünftig eingesetzt hast. Also ich dachte, das möchte ich heute Abend eigentlich nicht predigen. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber wieso gibt Jesus mir jetzt einen Platz im Himmel? Kann ich mir den jetzt doch erkaufen? Und je mehr ich jetzt spende, umso besser wird mein Thron im Himmel ausgestattet, mit Gold überzogen oder was weiß ich. Oder desto mehr Freunde habe ich dann irgendwann. Ich glaube, dass das zu kurz gedacht ist, dass man die Geschichte nicht so verstehen kann. Ich kann sie jedenfalls nicht so verstehen. Es geht um was anderes. Es geht darum zu sehen, was ich habe, ist mir geliehen, großzügig geschenkt. Und Gott lässt uns nicht im Regen stehen. Er gibt uns, was wir brauchen. Und wenn wir mal überlegen, was wir uns alles leisten können, Miete, Essen, Kleidung, Bücher, CDs, ich weiß nicht, Kinobesuche regelmäßig, das Sudhaus nach dem Gottesdienst, was ja heute ausfällt, das Geld habt ihr schon mal wieder gespart. Was auch immer. Wie viel von dem, was ich besitze, gehört Gott? 10%, sagen manche. Und das ist sehr gut. Und ich wünschte mir, das würden alle sagen, dass man sagt, ich gebe meinen Zehnten, den zehnten Teil meines Einkommens, den gebe ich für das Reich Gottes. Das wäre super. Es gäbe viele Missionswerke, auch den Christustreff, die nicht mehr leiden müssten, wenn sie das hätten. Wir haben im Christustreff massive finanzielle Probleme, immer wieder. Und wir wünschen uns manchmal, dass Gott Menschen bereit macht, ihr Portemonnaie zu öffnen und zu geben, damit die Arbeit weitergehen kann. Es gibt Missionswerke, die können die Gehälter ihrer Missionare nicht auszahlen, weil nicht genug Geld reinkommt. Warum eigentlich? Wo steckt das Geld? Wo bleibt es? Wo unterstützt du das Reich Gottes? Wo investierst du in eine Zukunft, die mehr als dein eigenes Glück bedeutet? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Wir haben gerade vom Sudan gehört, und das eigene Leben zu geben für den Glauben, das ist der höchste Preis, den ein Mensch bezahlen kann. Und die Menschen, die das im Sudan machen, die machen das, weil sie etwas noch Kostbareres gefunden haben als das Leben hier auf dieser Welt, nämlich das ewige Leben, die Geborgenheit bei Jesus. Das Geld ist gefährlich, weil es bindet. Es nimmt uns etwas. Wir meinen, es gibt uns was. Aber eigentlich nimmt es uns etwas. Es nimmt uns den Frieden im Herzen. Und je mehr man hat, desto unruhiger schläft man. Eine Erfahrung, die viele von uns vielleicht gemacht haben, so vom Studium bis ins Berufsleben oder vom Schülersein bis in die Berufstätigkeit, wo man merkt, früher bin ich viel lockerer mit Geld umgegangen. Wenn dann mal eine Kollekte war, da habe ich auch mal ein bisschen mehr reingetan. Oder ich hatte einen Dauerauftrag laufen. Oder ich habe früher, als ich Christ wurde, angefangen und immer von allem, was ich bekam, 10% in so einen Umschlag getan und habe dann immer Augensalbe mit irgendeiner Mission kaufen lassen, dass Menschen sehen können, weil ich das so wichtig fand. Als ich mein Abitur machte, dachte ich immer, meine Güte, wenn ich jetzt nicht lesen könnte oder keine Möglichkeiten hätte, was würde aus meinem Leben? Und habe dann immer dafür gespendet, dass Leute ihr Augenlicht behalten. So hat jeder irgendwas auf dem Herzen. Wie ist deine Einstellung? Stell dir vor, der Klingelbeutel geht durch die Reihen. Was denkst du in dem Moment? Habe ich noch ein bisschen Kleingeld irgendwo? Oder denkst du, naja, ich habe ja schon meinen Zehnten überwiesen, da brauche ich nicht mehr in die Kollekte geben? Oder denkst du, naja, die anderen geben ja genug, der neben mir hat gerade 10 € reingeschmissen, der hat für mich mitbezahlt. Was zahlst du, wenn du auf eine öffentliche Toilette gehst? Und was tust du in die Kollekte? Was kostet eine Kinokarte und was kostet dich ein Gottesdienst? 1,5 Stunden, was für deine Seele? Was ist es dir wert? Was ist es dir wert, dass andere Menschen Jesus kennenlernen? Darf es was kosten? Darf es Zeit und Kraft kosten? Und Gebet? Darf es auch ein bisschen Geld kosten? Regelmäßig? Damit Missionswerke nicht verzweifeln? Damit sie ihre Arbeit tun können? Wie viel darf es kosten? Investieren in die Zukunft, mein 2. Punkt und damit auch schon abgehandelt. In Afrika, auch im Sudan, freue ich mich immer, wenn die Kollekte kommt, da wird es nämlich richtig lebendig. In vielen Gemeinden ist das so, oder auch bei den Frauentagen, die ich schon in Bashirs Gemeinde gemacht habe, da tanzen die Leute nach vorne mit ihrer Opfergabe. Ich habe erst überlegt, ob wir das heute Abend mal machen. Das wäre doch mal was. Aber da hätten wir echt eine afrikanische Band gebraucht, damit das auch so richtig rüberkommt. Mit Freude kommen die Leute und geben, was sie haben. Das ist ein Opfer, das Gott gefällt. Wenn du heute Abend hier rausgehst und du gibst, weil du jetzt ein schlechtes Gewissen von mir gemacht bekommen hast, dann nützt es dir nichts. Du kannst dir nicht den Platz im Himmel kaufen und du kannst dir auch nicht ein gutes Gewissen kaufen. Die Frage ist, was willst du mit deinem Leben? Wofür setzt du dich ein? Was ist es dir wert, dass Menschen mit Jesus leben können, dass sie erreicht werden, dass Sachen gedruckt werden können, dass Menschen Bibeln bekommen, dass Menschen missionarische Angebote wahrnehmen können. Was ist es dir wert? Investieren in die Zukunft. Mein 3. Punkt, dienst du noch oder lebst du schon? Es geht weiter im Text. Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, wird man euch niemals etwas Großes anvertrauen. Geht ihr also schon mit Geld? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Geld sind die kleinen Dinge. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels geben wollen? Wer würde so dumm sein, jemandem, der mit den paar Euros in der Tasche nicht vernünftig umgehen kann, geistliche Schätze anzuvertrauen, andere Menschen anzuvertrauen? Es fängt im Kleinen an. Das Geld ist auf der einen Seite was Kleines, auf der anderen Seite was Großes. Es hat eine große Macht und auch darüber redet Jesus. Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig, wie kann euch Gott dann das schenken, was euch gehören soll? Niemand kann 2 Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er für den einen arbeiten und für den anderen nichts tun, oder er wird den einen anerkennen und den anderen ablehnen. Deshalb müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Gott oder dem Geld dienen wollt. Beides zugleich geht nicht. Hier ist eine Entscheidung gefragt. Wem will ich eigentlich dienen? Dem Geld oder Gott? Damit ist nicht gemeint, dass man sich nicht anstrengen soll, um Geld zu verdienen. Nicht jeder Einsatz, um Geld zu verdienen, ist gleich diese Anstrengung um Geld, die hier abgelehnt wird. Je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich geben. Deshalb soll ich mich anstrengen, mehr zu verdienen. Desto mehr kann ich investieren in das Reich Gottes, desto mehr kann Gott mir anvertrauen. Ich soll auch für mich und meine Angehörigen sorgen. Auch das sehen wir in der Bibel. Das sagt Jesus auch, als er mit den Pharisäern spricht und sagt, ihr müsst auch für eure Angehörigen sorgen. Ihr müsst auch Gelder zurücklegen. Ihr müsst für eure Eltern sorgen, für eure Kinder sorgen. Das ist alles mit im Plan. Und trotzdem bleibt immer noch was über. Ich sag auch nicht, wir sollen nur vom Luxus geben. Manchmal brauchen wir so einen Befreiungsschlag, dass wir mal was geben von der Substanz, von dem, was uns wirklich was kostet. Und da möchte ich was vorlesen aus Rolands Buch hier, die Pilger auf dem Weg, was im Christustreff gerade ganz viele Leute lesen. Da heißt es in dem Kapitel über Anbetung und Geben: Wenn wir von dem geben, was wir haben, drücken wir damit aus, dass wir Gott mehr vertrauen als unserem eigenen Können und unserem Besitz. Wie das Fasten und Schweigen ist auch das freiwillige Geben eine Übung des Verzichtens. Wir lassen etwas los, das wir auch selbst gebrauchen könnten. Wir machen damit deutlich, dass es Wichtigeres und Größeres gibt. Und wir stellen uns hinein in die Nachfolge dessen, der auch gegeben hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Verzichten. Mal auf etwas verzichten. Mal ganz bewusst sagen, okay, diese Jeans kaufe ich mir jetzt nicht, sondern das Geld geht an ein Projekt, geht an die Gemeinde, geht an einen Menschen in Not. Verzichten. Können wir das noch? Oder sind wir schon so dem Geld versklavt, dass wir nur noch raffen? Hat Jesus uns schon befreit von der Macht des Geldes? Er stellt das so dar, dass das Geld wie eine Macht ist, die herrscht. Und ich glaube, wir spüren das manchmal, wie die Sorge um das Geld uns beherrscht. Egal, ob wir viel oder wenig haben. Diese Sorge unterscheidet sich bei armen Leuten nicht unbedingt von denen, die viel haben. Das Geld greift nach unserem Herzen und es macht unser Herz kalt. Auch das sehen wir bei Dagobert Duck, der nicht eine einzige Münze vermissen kann aus seinem riesigen Geldbad. Er könnte sie ja noch mal brauchen. Wie ist deine Einstellung? Jesus fordert hier eine Entscheidung von uns. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er für den einen arbeiten und für den anderen nichts tun, oder er wird den einen anerkennen und den anderen ablehnen. Deshalb müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Gott oder dem Geld dienen wollt. Beides zugleich geht nicht. Dienst du noch dem Geld oder lebst du schon für Gott? Mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Deal or no deal? Das ist deine Entscheidung. Die kann dir keiner abnehmen und die werde ich dir auch nicht abnehmen. Aber ich kann dir anbieten, dass wir gemeinsam beten, dass Gott zu uns redet über unseren Besitz. Dass wir einfach mal das zulassen, dass er uns sagen kann, warum er uns Geld anvertraut und was wir damit machen sollen. Dass wir Verwalter sind und nicht Eigentümer. Dass wir teilen lernen, verzichten lernen, investieren lernen in die richtigen und wichtigen Dinge im Leben. Auch mit wenig, da fängt es an. Und es wird nicht einfacher, wenn man mehr hat. Denn wer aus dem Überfluss gibt, der gibt oft so viel weniger als der, der auch mal aus der Substanz gibt. Auch das hat Jesus bei der armen Witwe, die etwas in den Opferstock geschmissen hat, ganz deutlich gemacht. Es kommt nicht auf die Menge an. Für manchen sind 10 Euro ein Vermögen. Für andere sind 10 Euro nichts. Es geht nicht um die Masse, es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die Einstellung. Und wenn du merkst, dass du da Probleme hast, dann wird es Zeit, sich zu entscheiden, auf wessen Seite stehe ich. Und wenn du merkst, ich komme da alleine nicht klar, dann bete jetzt gleich mit mir oder auch nachher, wenn wir nach vorne einladen zum Gebet, kann jeder kommen, der für irgendwas beten möchte. Aber auch vielleicht die, die sagen, ja, ich muss meine Einstellung ändern. Ich habe das heute Abend erkannt. Ich möchte Gott dienen, auch mit dem, was ich besitze. Dann lass für dich beten, damit die Macht des Geldes in deinem Leben gebrochen werden kann. Damit du geben kannst, so großzügig wie Gott gibt. So von Herzen, so fröhlich. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir immer wieder, dass ich das lerne. Weil nur das macht wirklich frei und froh. Ich möchte jetzt mit euch beten. Herr, das ist ein heißes Eisen, das Geld. Danke, dass du da nicht drüber schweigst, dass du auch die Not siehst, die wir manchmal mit dem lieben Geld haben, so wie wir es nennen, das Liebgeld. Die Not der Sorge um das Geld. Die Not, ob es reicht, ob wir abgesichert sind. Auch die Not zu sehen, dass andere mehr haben als wir. Wo wir uns vergleichen, wo wir haben wollen, wo wir gierig sind und es uns manchmal gar nicht selber eingestehen. Vergib uns. Vergib mir. Und reiß mich heraus aus diesem Strudel, dass mein Herz weich wird, dass ich meine Hände öffnen kann, mein Portemonnaie öffnen kann, dass ich geben kann. Dahin, wo du es möchtest. Du bist der Eigentümer. Ich will ein treuer Verwalter sein von dem, was dir gehört und was du mir anvertraust. Amen.